Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Staffel 1, Folge 105. Ein wunderbarer Tag. Ich schaue gerade während der Aufzeichnung über die Dächer der Stadt. Ich kann die SWM sehen mit ihrem großen, gläsernen, modernen, super Angebergebäude und alle Kirchen und alles, was so wichtig ist. Das ist ein Indiz für euch, dass wir heute außerhalb sind. Der Magde-Podcast, alles in und um Magdeburg ist wichtig. Alles, was in unserer Stadt passiert, alles, was Menschen in unserer Stadt machen, diese Menschen wollen wir hier vorstellen. Heute haben wir mal wieder eine Art Außerirdischen hier, der hier gelandet ist, auf den Dächern dieser sogenannten Stalin-Bauten, wie sie abschätzig von Menschen genannt werden, in den 50er Jahren hier erbaut, nachdem Magdeburg kurz und klein gebombt wurde. Viele Menschen können sie nicht leiden. Leute, die schon länger in dieser Stadt wohnen, mögen diese Gebäude vielleicht auch, haben sich an sie gewöhnt. Und wenn man aber einmal in so einer Wohnung war und oben auf dem Dach rum drauf stand, und wenn man auch mal die Anreise über den Fahrstuhl, der fährt wie er will und nicht wie er soll, mitgemacht hat, dann verliebt man sich in diese Bauten. Irgendwo Otto von Guericke Straße ist diese Stadtschreiberwohnung und mir gegenüber sitzt der aktuelle seit einem Monat hier, heißt Markus Hammerschmidt. Schönen guten Tag, Herr Hammerschmidt.
Hallo.
Ja, das war schon ein bisschen wirbelig, wie wir bis hier zu Ihnen hochgekommen sind. Sie kennen das.
Ja, das ist einfach, gehört zum älteren Gebäude, glaube ich. Zwar ist der Fahrstuhl neu, aber der hat so seine Tücken. Und ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen Fitnesstraining gemacht, indem ich einfach hochlaufe. Das ist auch ganz nützlich. Nur mit Gepäck oder Einkauf ist das nicht so toll.
Lustig war, wie dieser Berliner Mensch uns im Fahrstuhl die Luft genommen hat, weil er es noch mehr eingeengt hat, obwohl er schon vorher drin war und uns seine ganze Lebensgeschichte erzählt hat. Haben Sie Post? Und dann hält der Fahrstuhl mitten in der Mitte an und dann kam noch ein Bewohner und guckte rein, sah, dass wir auf die 9 gedrückt haben und ist dann gleich wieder raus. Also die Anreise, Herr Marschmidt, das war Wahnsinn. Und dann vergisst man das aber fast, weil wenn man dann hier raustritt und als erstes dann sieht, wie dieser Blick ist, das ist Wahnsinn. Mal davon abgesehen, dass Ihre Wohnung hier ganz oben auf dem Dach auch noch fast ringsrum komplett verglast ist. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal hier reingekommen sind?
Oha.
Sie wussten das nicht, nein?
Ich hatte Bilder gesehen, aber wie es dann letztendlich wirkt, war mir nicht klar. Und die Gäste, die hier schon waren, mein Bruder unter anderem, die sind auf der Terrasse gestanden, haben gedacht, yo, das ist ja mal ein Ausblick hier. Ne? Und Einfach ein witziges Gefühl zwischen Himmel und Erde, passend, wie ich finde. Und hier zu sein, die Wolken ziehen zu sehen am Himmel, wie so große Schiffe im blauen Himmel. Der April war wunderschön. Das hat schon was.
Das, als ob die das Wetter für uns bestellt haben. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Wolken tief hängen und es grau ist, dann hat man auch ganz komisch. Dann muss das. So eine Tage gab es ja wahrscheinlich auch schon.
Nee, ehrlich gesagt, ich habe noch keinen solchen Tag erlebt hier.
Weil in Magdeburg immer die Sonne scheint, Herr Hammerschmidt.
Das ist wahrscheinlich so. Jedenfalls hätte ich den Eindruck, wenn ich jetzt gehen müsste, dann wird Magdeburg die Sonnenstadt.
Bevor wir noch ein bisschen was über Sie versuchen herauszufinden, was ist denn in drei Teufelsnamen ein Stadtschreiber?
Stadtschreiber ist ein Kundschafter mit gutem Willen. Der guckt sich eine fremde Stadt an. Stellt sich der Stadt vor, stellt sich die Stadt vor und dann schreibt er im besten Fall was drüber, was auch anderen noch was bringt.
Im besten Fall lässt er offen, dass sie es vielleicht auch nicht machen. Im schlechtesten Fall ist das nicht ein Deal von der Stadt, weil sie bewerben sich. Es gibt ein Auswahlverfahren, eine Jury sagt, der Mann, die Frau ist es. Und dann kriegen sie die Zusage. Einerseits wollen sie hier ja auch schreiben, kommen wir nachher auch noch drauf. Und andererseits, was ist das, was die Stadt zurückkriegt?
Die Stadt kriegt einen Blick von außen zurück darauf, wie sie jetzt wirkt. Auf eine bestimmte Perspektive von jemand, der die Stadt in meinem Fall vorher noch gar nicht kannte. Das kriegt sie zurück. Deswegen mache ich auch diesen Magde-Blog.
Ja, Sie haben sich entschieden, mit Bildern zu arbeiten.
Genau,
ja, hauptsächlich, genau. Weil Sie Fotograf auch sind?
Ja. Genau. Und das andere Projekt, mit dem ich mich beworben habe, wird auch vorangetrieben. Im Moment das Sichtbare jetzt ist der Blog mit meinen Erkundungen in der Stadt, die mir in der Hinsicht einiges zu bieten hat.
Sie sind 57 mhm. Jahre alt. Wo genau im westlichen Teil der Welt sind Sie geboren? Deutschland, meine ich?
Damit? In Saarbrücken.
Saarbrücken? Mhm. Saarbrücken, okay. Im Moment leben Sie in Malente, wo der Fußballfan sofort sagt, das war doch mal dieses komische Trainingslager.
Ja, ja.
Also über Jahre sind die da immerhin gefahren. Ich glaube, das ist die erste Assoziation, wenn man sonst, was müsste man noch
es
über Malente wissen?
Das ist die einzige Assoziation.
Die möglich ist? Dann ist aber lange nichts los in Malente.
Das hat genau... Zur Folge, dass das einen sehr dornröschenhaften Charme hat, die kleine Stadt da. Und das ist vergangene Kur und Fußballherrlichkeit. Und das da kann man sein, wenn man seine Ruhe haben will.
Okay, und was, da Sie ja Schriftsteller sind, ist das, oder wie nennen Sie sich selber, Autor, Schriftsteller?
Schriftsteller.
Poet?
Schriftsteller.
Schriftsteller ist okay. Witzig fand ich, in zumindest in dem, was ich gefunden habe über Sie, dass Sie erst irgendwie in der Computerbranche waren in den 90er Jahren.
Ja, das ist so ein bisschen.
Ist das übertrieben?
Ja. Das war ein Studentenjob, sagen wir es mal so.
Ja.
Und das war... wirklich, ich habe keine Computer programmiert. Es war Data Entry.
Weil so wie es formuliert ist, kommt man auf den Eindruck, da ist man aus gutem Hause mit einem fett bezahlten Job, der sich dem großkapitalistischen...
Genau. Genau so war das.
Dem Netz entziehen will, um dann intellektuell und schriftstellerisch tätig zu sein.
Nach dem kometenhaften Aufstieg in der Computerbranche gemerkt, dass so eine innere Leere platzt.
Sie verprassen jetzt die Milliarden, die Sie verdient haben, als Sie irgendwas verkauft haben an irgendwen.
So ist es, genau.
Sie sind
der ganz frühen Startups.
Das, womit Apple dann reich wurde, das wir können beide, glaube ich, auch Geschichten schreiben.
Schöne Ideen, ja, wäre schön. Ja.
Nee, machen Sie mal, weil Sie haben ja dann doch schon relativ viel auch geschrieben. Ich glaube, so irgendwas über knapp über 20 Werke werden aufgeführt zumindest. Da ist Lyrik dabei, aber auch ganz normale, also wie das wieder klingt, ganz normale Romane, auch Romane.
Ja, Romane, Jugendromane, Hörspiele, Essays, als Journalist bin ich auch unterwegs, ist ein buntes Gemisch.
Ist das mit dem Journalistentum, um die Brötchen bezahlen zu können, weil die Bücher sich nicht so gut verkaufen?
Auch das wäre schön, aber die Zeitungen, bei denen ich schreibe, stehen immer kurz vor dem Exitus.
Das heißt, Sie schreiben Bücher, damit Sie als Journalist arbeiten können?
Auch das funktioniert nicht, sagen wir es so.
Ist es ein Teufelskreis, Herr Hammerschmidt?
Sagen wir es so, ich gucke, wo die Kohle herkommt.
Ja. Wie ist denn so das Leben als Schriftsteller? So, ich meine, haben Sie Familie? Also haben Sie Verantwortung gegenüber Menschen?
Ja, noch. Meine Tochter studiert, die Jüngere. Und da muss ich noch unterstützen. Und das ging all die Jahre immer gerade so. Das scheint das zu sein, was für mich in petto war.
Aber da muss man es wollen, das Schreiben, ja?
Jo, das muss man wollen. Wer glaubt, mit Literatur... auch nur so einen bescheidenen Wohlstand zu erreichen, also Wohnung, Auto und so weiter, dem kann ich nur empfehlen, sich mal die über Jahre hinweg sehr gleichbleibend niedrigen Einkommen anzuschauen, die zum Beispiel Verdi oder der Schriftstellerverband ermittelt hat. Das ist, glaube ich, ein exzellenter Punkt für Berufsberatung, wenn man das sich mal anguckt.
Du willst Schriftsteller werden? Guck mal, was der Hammerschmidt im Magde-Podcast gesagt hat.
Ganz genau.
Was gibt's denn? Wollen Sie eine Zahl sagen oder sollen die Leute diesen Schock allein erleben?
Raten Sie mal und ich gehe...
Ich möchte nicht raten, ich habe Angst, ich weiß es nicht. Was im Monat rumkommen muss für Schriftstellerei?
Also, sagen wir mal, diese... Umfragen, die ich in letzter Zeit gelesen habe und die sich auch nicht groß ändern, ist, die Schauspieler sind am schlimmsten dran von den Künstlern. Das sind Durchschnittsmonatseinkommen von 900 Euro und sowas. Und das geht dann rauf, in Anführungszeichen, bis 1300, 1400 und dazwischen liege ich.
Abgefahren. Aber das Schöne ist, dass Sie ja jetzt weltberühmt werden durch diesen Magde-Podcast.
Absolut, das wird nur so ballern.
Wie Sie aber auch da sitzen, so lässig zurückgelehnt und sich denken, ach, der Kleine hier aus Magdeburg, was erzählt er denn da für einen Quatsch?
Nee, das denke ich nicht.
Wie ist denn das überhaupt gewesen, der Entschluss, also die Genese, sich zu bewerben für so ein Stadtschreiber-Ding? Haben Sie davon gehört? Ist es ein Zufall gewesen? Kennen Sie jemanden? Oder ist es die 800. Bewerbung bei diversen Städten? Sind Sie in Halle nicht angenommen worden und nach Magdeburg gegangen?
Nicht, in Dresden nicht. nee, also es ist ganz klar, wenn man so aufgestellt wie ich, dann muss man sich da bewerben, wo es möglich ist, wo man was Passendes dafür hat oder denkt, man hat was Passendes dafür. Und ich fand allerdings Magdeburg deswegen interessant, weil ich...
Magdeburg, kurzes A. Ich helfe Ihnen.
Magdeburg.
Für Ihr Überleben in der Stadt relativ.
Ich weiß. Ja, ich bin schon mal darauf hingewiesen.
Es geht Magdeburg. Nicht mal um körperliche Gewalt, aber ewig wieder darauf angesprochen zu werden, ist übel.
Ja, ja. Tut mir leid. Ich merke es. Es ist das zweite Mal. Ja.
Na, sind wir auch erst einen Monat hier und haben wahrscheinlich nur hier in der Wohnung bis jetzt Zeit verbracht.
Nee, das stimmt nicht.
Okay, gut.
Das stimmt nicht. Ich war auch bei, aber beim Schriftstellertreffen hat mich jemand schon sehr deutlich.
Magdeburg.
Magde.
Und ganz wichtig auch, es gibt dann Leute, die überpacen, die wollen dann gleich Magdeburg sagen, ja. So wie wir das machen. Ja. Das ist natürlich auch Quatsch.
Ja.
Wenn sie Magdeburg sagen, haben sie keine Probleme.
Wunderbar. Magdeburg.
Das kam. Magdeburg. Jetzt gilt Mansplaining eigentlich nur für Männer, die das Frauen. Das war so Mansplaining-mäßig.
Ah, das war Magdeburgsplaining.
Aber ich wollte ihnen wirklich nur helfen, wenn das so rüberkam.
Ich verstehe. Nein, Magdeburg war deswegen interessant, weil ich noch nie länger im Osten war. Ganz einfach. Und dass das gerade jetzt hier geklappt hat, finde ich schön.
Das ist ja auch eine wesentlich schönere Stadt als Dresden. Was ist denn das für ein Lachen? Wie kann ich denn das verstehen? Was ist denn da so?
Ich glaube, ich war noch nie in Dresden, aber ich habe meinen Blog ja nicht umsonst die andere schöne Stadt an der Elbe genannt. Ja. Das kann man von Dresden aus sagen, das kann man auch von Hamburg aus sagen, von Ost wie West. Und deswegen.
Was die da alle veranstaltet haben mit den Schlössern, ist ja alles so ein bisschen. Es ist so puderzuckrig, das ist nichts für uns hier.
Ist das so ein Preußen-Disneyland wie Potsdam?
Also ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ist nicht August der Starke hauptsächlich verantwortlich?
Ja, ja.
Der ganze Pomp da und so, und fand der dann wieder andere geil und hat es nur nachgemacht. Ach, ich weiß auch nicht. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Aber bei uns werden die Brücken gesperrt, bevor sie zusammenbrechen.
Das ist gut.
Um mal einen harten Witz zu machen.
Ja.
Weil das haben sie ja wahrscheinlich auch schon gemacht. Sie sind ja auch wirklich, wo sie wohnen. Sie können ja theoretisch auf die Straßen ringsrum gucken. Ich stelle mir das geil vor, wenn sie hier die Terrasse übrigens, liebe Magde-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die Terrasse, die der Meister Hammerschmidt hier als Stadtschreiber hat, ist 1000-mal größer als die Wohnung. Das ist wirklich absurd. Und wenn Sie hier ringsrum so gucken, dann müssten Sie eigentlich sehen, hier sind ja nur Straßensperren. Wie kommen die Magdeburgerinnen und Magdeburger überhaupt zurecht?
Ja.
Ist Ihnen das schon aufgefallen?
Ja, klar. Aber da ich Fußgänger bin, macht mir das nichts.
Das finde ich gut. Das finde ich total. So, jetzt hören wir mal mit dem Dresden-Gebäsche. Ist natürlich Quatsch. Wunderschöne Stadt irgendwie, aber letztendlich Otto der Erste, die Begründung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, alles hier stattgefunden. Ältester Dom, gotisch.
Ja.
Und Dingsbums-Bauweise, also alles gut.
1257.
Sehen Sie? Sie dürfen bleiben. Aber ich glaube, den Test haben Sie schon mit anderen absolviert. Dann kommen wir doch mal auf diese Seltsamkeit, die mir bei einer Nuance, die Sie gerade gesagt haben. Sie waren noch nie länger im Osten. Sie sind 57 Jahre alt. Ist ein krasses Phänomen, oder?
Jo.
Und ist wahrscheinlich nicht nur ein Phänomen, was Einzelne betrifft, sondern...
Nee. Das ist, also diese, ich meine, ich habe in Erfurt gelesen, in Berlin. Gelesen. Aber länger. Also einfach mal so, wie ich mal in Bayern war, wie ich mal zum Stipendium in Rheinland-Pfalz war und so. Nie. Ja. Und diese Grenze existiert.
Ja.
Die ist real. Ja.
Was von dieser Grenze wurde schon geöffnet seit den letzten 4 Wochen oder in den letzten 4 Wochen? Irgendwas, was Ihnen, wo Aha-Effekte aufgekommen sind, etc.?
Aha-Effekte tatsächlich nur in den Unterschieden. Weil zuerst ist man hier und denkt, alles gleich, klar, hier Supermärkte, Dingenskirchen, alles gleich. Stimmt aber überhaupt nicht. Stimmt gar nicht.
Echt?
Das geht bis rein. Ich möchte noch was machen im Blog über, wie Randzonen aussehen hier im Vergleich zum Westen. Ist krass, ist wirklich krass, ist ganz anders. Das geht nicht nur um die Quantität, die man sieht, sondern wie mit Randzone umgegangen wird.
Sie meinen territoriale Randzone?
Also Vorstadt, ne? Okay. Kleinstädte im Speckgürtel.
Beschreiben Sie mal mehr, was meinen Sie da? Welches Erlebnis liegt dem zugrunde?
Man fährt, also hier kann man ganz klar sagen, südlich der Thiemstraße, wo es Literatur
Buckau,
ist. Ne? Bin ich, das ist, Buckau ist toll, alles andere ist auch toll, aber es ist anders. Diese Gebäude, die da liegen gelassen wurden, um die sich niemand kümmern, die war auch in der DDR schon nicht groß bewirtschaftet waren.
Alte Arbeiterviertel,
ne?
Die waren, aber das ist doch so wie in Berlin auch und in anderen Städten.
Nee, weil dort die Scham darüber deswegen so groß ist, dass man wenigstens noch ein Schild zu verkaufen hinstellt. Und ab und zu kommt jemand und mäht die Wiese.
Ist das Ihr Eindruck?
Ja. Ja.
Sehen Sie,
und hier ist das so viel, dass man sich das gar nicht leisten kann, was auch totaler Quatsch wäre. Ja. Man muss das einfach so stehen lassen, wie es ist. Und das wird im Westen so verdeckt mit so, da macht man noch einen bunten, irgendwie so einen Schirm davor oder so einen Zaun oder so. Das ist hier nicht so.
Das klingt ja jetzt fast so wie diese barocken mehr Schein als Sein und wir bauen oder portieren
natürlich, Dörfer. Natürlich, oder so. Natürlich. In Malente steht ganz viel leer, aber vor jedem dieser Schuppen hat man Verkauf, ne, wer macht's, ne, der Makler und so weiter. Und man sieht, einmal im halben Jahr kommt jemand und mäht die Wiese.
Unfassbar interessanter Blick auf die Stadt, die meisten, die das hier hören, wahrscheinlich sehr, sehr gut kennen, weil der Eindruck, wenn man jetzt einfach sagt, ich sag Bukau, was sagst du? Würden wahrscheinlich 80% der Magdeburgerinnen und Magdeburger irgendwie sowas sagen wie Gentrifizierung, bis der Arzt
auch
kommt.
Auch wahr.
Alle wollen hin. Und vor allem, und der Witz ist, wir sehen nur die Dinge, die gerade alle modernisiert wurden.
Klar.
Die ganzen schönen Villen, die wieder aufgebaut wurden. Kann man natürlich auch eine schöne Kapitalistendiskussion drüber führen. Müssen wir ja nicht.
Hegelstraße.
Ne? Die anderen Gebäude, von denen Sie gerade sprechen und die Sie irgendwie angesprochen haben, die da sind wir wahrscheinlich dran gewöhnt und so.
Das kann gut sein. Und dann gehen Sie in die kleinen Städte. Ich war in Wolmirstedt.
Wolmirstedt.
Und ich war in Burg.
Ja.
Und dann sieht man das nochmal stärker.
Das teile ich.
Ja. Und dann ist das, es geht nicht. Also um Gottes Willen, ne? Hier nicht von wegen rumriffen auf DDR-Verfall, darum geht es mir nicht. Mhm. Es geht um einen anderen Umgang mit dem, was nicht mehr bewirtschaftet wird. Mhm. Und das finde ich wirklich spannend. Das ist anders. Ja?
Ich bin ja auch aufgrund anderer künstlerischer Tätigkeiten mitunter deutschlandweit auch unterwegs und so weiter. Und ich versuche gerade einen Eindruck zu finden. Ich finde, so wenn man im Pott ist oder so, ist das... Also deshalb ist es eher so ein Industriestadtding?
Interessant, oder? Das spielt natürlich meine Biografie eine Rolle. Wolmirstedt, das Erste, was mir auffiel als Vergleich, war Völklingen-Saar.
Was hat das mit Ihrer Biografie zu tun?
Ich komme aus dem Saarland, habe da die Kindheit und Jugend verbracht und habe Saarland immer als die DDR der BRD begriffen. Und,
was Sie hier raushauen, ist das geil.
Ja, geil. Und nein. Das geht noch weiter. Das geht weiter als über diese Folgen der Deindustrialisierung. Die Arbeiterkultur im Saarland, ja. Diese seltsamen Wandgemälde oder Ritzungen oder Stuck, ja, wo der Arbeiter, ja, und der Bauer das Feld bewirkt. Das hatten wir alles auch. Auf katholisch. Und das ist wirklich verblüffend. Und das ist, was ich hier, und deswegen bin ich froh, dass ich hier bin, dass ich diese Lagen, verschiedenen Lagen Deutschland unter Reispapier, immer eine Schicht Reispapier dazwischen, kriege ich übereinander gelegt. Und da entsteht ein sehr eigenartiges Bild von diesem Land. Ja? Und das finde ich richtig, richtig spannend.
Dieses eigenartige Bild haben, glaube ich, gerade mehrere, wenn man auf unser Land irgendwie guckt. Das kann natürlich auch sehr emotionalisiert sein durch andere, also aus anderen Bereichen.
Gut.
Diese Bilder, von denen Sie gerade gesagt haben, die sind ja auch lustig. Sieht man ja sogar hier im Innenhof von dem Haus. Ist
zum Beispiel
schon aufgefallen und so. Ich habe mich total gefreut auf den Termin, allein nur um dieses Haus reinzugehen. Ja. Und bin jetzt schon nach den ersten, wie lange reden wir, 15 Minuten, irre begeistert über die Impulse, die Sie so geben. Das finde ich schon total toll. So, Sie sind angenommen worden. Die Butze gibt's hier, also hier können Sie wohnen. 7 Monate sind Sie hier. Und gibt's dann noch sowas wie so ein Salär oder sowas,
ja, ja.
Dass man hier so, das funktioniert auch. Das heißt, als Sie angenommen wurden, haben Sie gesagt, hey Tochter, die nächsten 7 Monate musst du nicht bei irgendeinem Burgerladen an der Kasse stehen. Papa geht's 7 Monate gut. Und das ist doch so eine Art Boheme-Leben irgendwie. So haben doch die Menschen früher in Frankreich, in Paris, die Schriftsteller, die Großen, oder?
Das stimmt, ne? Es ist eine Form von Mäzenatentum. Und natürlich würden wir von der schreibenden Zunft uns das mehr wünschen, weil der Markt gibt's nicht her. Das gibt's nicht. Das ist vorbei. Also das war vielleicht mal, aber die 8.000, 10.000 AutorInnen, die es so gibt in Deutschland, die würden sich das natürlich sehr wünschen. Nun gibt es einiges in der Hinsicht. Es gibt auch Kritik daran. Ne? Ich erinnere mich an was sehr Bitterböses von Enzensberger über eine Kollegin, so eine Stipendienexistenz und so weiter.
Das haben Schriftsteller über andere Schriftsteller
in den. Als Herr Enzensberger gut verdiente, meinte er solche Dinge raushauen.
Weil es für ihn gut lief.
Ja, weil es für ihn natürlich super lief.
Ja. Ist bitter.
Ja, ist bitter, aber das Hauen und Stechen im Job ist genauso wie bei den anderen Jobs
von daher. Ja, nur das ist oft ja mit dem tiefsten Inneren, also beim Großteil der schreibenden Zunft hat es ja mit dem tiefsten Inneren zu tun, was da rauskommt. Das sind ja Gedanken, die aufgrund eigener Verletzungen und Erfahrungen zustande kommen und so weiter. Das heißt, wenn man da sagt, dein Stück, was du hier gerade gehobelt hast, ist aber scheiße, ist das eine irgendwie. Ja, ja. Aber wenn man was geschrieben hat und hier nachts gekämpft hat mit weißem Papier oder Tastatur und so weiter und dann kommt, ich will den Namen nicht nochmal sagen, daher und sagt, ja, das kannst du nur leisten, weil Magdeburg dir gerade das Geld hinten reinschiebt, das ist ja übel, ja. Und so viel aber ist es ja auch nicht, das möchte man ja auch sagen an dieser Stelle.
Nee. Aber wie gesagt, also da nochmal ein Dank an die Stadt. Kann's nur wünschen, dass es aufrechterhalten bleibt, weil es ermöglicht diese Form des Arbeitens.
Ja.
Und von wegen sich am Markt beweisen und so weiter. Also ich möchte mal, ich sag's
am
mal
Markt
so.
Am Markt als Schriftsteller,
ich sag's mal so.
Ästhetische Person, meinen Sie?
Nee. Als überhaupt generell. Ne? Ich möchte mal jemand, der sich so als Stütze der Gesellschaft empfindet.
Präzisieren Sie mal.
Einfach ein guter Job, okay. Lehrer,
Beamt,
Ministerialbeamter,
öffentlicher Dienst,
ja. Öffentlicher Dienst und so weiter, dem empfehle ich einfach mal mit dem Frust, dem Gefühl der Ablehnung, der Vergeblichkeit zurechtzukommen, mit dem Künstler in dem Land hier zurechtkommen muss. Dann wollen wir mal sehen.
Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Beamtinnen und so weiter jetzt sagen, das habe ich auch bei meinem Chef.
Ja.
Aber bei mir kommt nicht eine E13
ganz
oder
genau.
Was weiß ich nicht.
Ganz alles genau, das ist nämlich der Punkt.
Und so weiter, das ist schon, und der Urlaub, der gesichert ist, Krankenkassenkram, dass man halt krank geschrieben sein kann, und so, weil wenn sie nichts veröffentlichen und so weiter, wird es irgendwann dann wirklich dicke, ja.
Ja, ich habe, also es ist tatsächlich, Künstlersozialkasse ist ein anderes Ding, wo einfach die soziale Situation von uns sehr verbessert hat seit 83.
Jetzt habe ich was über Beamte gesagt und schon gehen gleich die Sirenen los. Das System in diesem Land ist einfach viel überwacht. Aber es ist wirklich spannend, während Sie das gerade gesagt haben. Jetzt ist es hier eine Stadt in Magdeburg, die finanziell natürlich auch arg gebeutelt ist, was jetzt hier alles so passiert ist mit teilweise Haushaltssperre etc. Und trotzdem passiert das, das finde ich gut. Wäre es nicht eigentlich ein guter Gedanke, wenn die Menschen, für die es wirklich gut läuft, die jetzt, sagen wir mal, so wahren Termingeschäfte und aufgrund von Wetten, Insiderhandel etc., Copy-Paste, Outlook-Listen und ich setze jetzt hier 1 Million drauf und habe dann 30 draus gemacht und so, wenn man nicht die wirklich gut verdienen, jetzt klinge ich schon fast wie so eine Heidi Reichenick oder sowas, wenn da das Mäzenentum ein bisschen.
Kann ich jetzt nichts dagegen haben, gegen
weil die, was sind denn die Jobs, die in der Gesellschaft, was, also erstmal die Pflege und auch die Sozialleistung, Bildung und so weiter, das sind alles so die Jobs, von denen wir immer sagen, wie wichtig das ist und so weiter. Auch Kunst ist so wichtig für die Erweiterung des Horizonts.
Das Land der Dichter
und aber Denker. Aber was finden wir denn geil, wenn da einer mit seinem dicken, sonst wie S-Klasse, wie das auch immer, und wenn da irgendwie vielleicht eine Felge weniger dafür,
Ich hab mal einen sehr schönen Vorschlag gehört. Milliardäre runterbesteuern bis auf 1 Milliarde. Wir lassen dir, dass du Milliardär bist. Wenn du gestorben bist, benennen wir einen Park nach dir, eine Straße, irgendwas. Aber der Rest ist für uns. Die Finanzierung des Weltsozialsystems wäre auf ewig gesichert.
Ja.
Das ist so.
Ich habe denselben Vorschlag mit bis auf 10 Millionen gehört.
Sind wir großzügig? Wir sind ja nicht so.
Wir beide.
Wir sind ja nicht
der
so.
Der Markus und der Stefan.
1 Milliarde, in Ordnung. Du bist immer noch Milliardär. Aber es ist natürlich deswegen Quatsch, weil ja das Geile an diesem Milliardärsein, das ist, ich bin in meinem Feld jetzt der Größte. Jetzt hier in Deutschland. Oder meine Yacht ist die längste. Oder sogar mein Kulturmäzenatentum ist das Größte. Das gibt's ja auch. Ja.
Da wäre ich dabei mit dem, das könnte ich verzeihen. Und bitte, ich weiß, dass auch immer viele, also aus Politik und aus den Verwaltungen und so weiter, hören mitunter ja die Menschen hier auch zu. Hier sitzen einfach zwei Menschen, die sich auch dem Kulturschaffen verschrieben haben. Und es ist unsere Schuld, ja?
Ja, ja.
Das ist eine eigene Entscheidung.
Ja.
ja. und so und man jammert nicht, aber man denkt natürlich, also gerade wenn man diesen Blick hier sieht, das ist natürlich total toll, obwohl ich will jetzt keinen Milliardär auf die Idee bringen, das Ding hier wegzukaufen, das wäre ganz schlimm, weil das ist schon ein toller Blick, ja. aber wir denken halt manchmal so nach, dass halt, aber deshalb sind wir ja auch die Spinner, die wo die Knetekugeln rum Karambolage machen im Kopf und Synapsen sich verknoten und so. Deshalb kommen ja manchmal auch schöne Dinge raus, über die sich Leute freuen, oder?
Das ist die Idee dabei.
Was ist denn Ihr größter Erfolg eigentlich gewesen, veröffentlichungsmäßig?
Also ich würde fast sagen, wenn man so von den Zweit- und Sonstverwertungen war, ein Roman Polyplay 2001, Science-Fiction-Roman, der dann auch nochmal als Hörspiel vom WDR aufgegriffen wurde.
Oh!
Ja. Und,
waren Sie mit der Produktion dann zufrieden? War das okay?
Nicht ganz, aber das dürfen Sie einen Autor nie fragen, weil das ist
so, ja?
Ja, das, weil man immer irgendwas hat. Ich glaube, ich habe der Regisseurin auch damals, die war nicht sehr begeistert von meiner Rückmeldung. Also ich, sage ich mal einfach so, da habe ich ein bisschen in Fettnapf bin ich da reingelatscht.
Okay,
ja.
Ist das jetzt selbstkritisch?
Ja.
Von Ihnen? Na sehen ja. Sie. Können Sie ja hinterher uns die Adresse geben, dann schneiden wir das ja aus, schicken der das und dann haben Sie es nicht mal selbst gemacht. Sind trotzdem selber gewesen. Mit der Entschuldigung.
Ich habe nach Jahren nochmal versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen, den sie hart verweigert hat. Ich war nicht unverschämt, ich habe nur, sagen wir mal, mit einer sehr feinen Lupe geguckt. Und da kann man auch sagen, ja, Markus, ja.
Ja, das hat halt was damit zu tun, dass man halt sein Herz da drin hat und seine Seele und so.
Ja.
Und da ist man dann manchmal dann schon auch wahrscheinlich in der Ansprache oder so geht es dann auch mal ein bisschen drüber und so weiter.
Ja,
wo ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man es schafft, loszulassen,
ja.
zum Beispiel ein komponiertes Musikstück oder sowas,
ja.
in die Hände eines Produzenten zu gehen,
ja.
und wenn man wirklich es schafft, es loszulassen, können da so krass gute Dinge
ja.
mal rauskommen. Es ist halt schwer, es hat halt was mit dem Ego zu tun, das muss man als Mensch in den Griff kriegen, glaube ich.
Ja.
Können Sie so einen Satz vielleicht versteckt in Ihren Roman, den Sie hier schreiben, mit einbauen und sowas wie so, und dann saß der Protagonist in der Wohnung und ein zotteliger kleiner Podcaster sagte den Satz, wenn man das Ego im Griff hat, dann ist das Leben leichter.
Ja,
so?
Ja,
oder Sie schreiben es ins Vorwort.
Nein. Ich habe eine Idee, wo das passt.
Ja. Wirklich?
Ja.
Oh ey, wie ich mich hier gerade reinsneake in ihr Schaffen, ist auch ein bisschen peinlich, aber ich finde es geil, ich schäme mich nicht dafür. In welchem Bereich sind Sie denn unterwegs? Weil zwei Lyrikbände, glaube ich, dabei.
Ja.
Und dann habe ich jetzt schon gehört, auch ein Science-Fiction-Roman. Und das, was jetzt ist hier, das heißt, glaube ich, der Auftrag.
Heißt der Auftrag.
Der Auftrag, was wird das werden? Darf man das schon so sagen?
Also, es geht einfach, ich will nicht in die Details gehen, es geht darum, dass ein Fotograf einen sehr, sehr seltsamen Auftrag bekommt, der sich im Verlauf der Erledigung als immer seltsamer herausstellt. Und auch gewisse Gefahren bereithält und er muss dann halt mit diesen Zumutungen klarkommen. Ne? Und
Kriminallektüre, Thriller?
Nee, aber es hat, sagen wir mal, ich spiele gern mit dieser Nähe zum Krimi, aber so richtig Whodunit oder so, nee, das ist nicht mein Interesse. Polyplay war seinerzeit auch ein Mordfall in der DDR im Jahr 2001.
Okay. Okay. Abgefahren. Das ist schön. So, war die Idee zu der Auftrag vor der Annahme hier als Stadtschreiber?
Ja, damit, klar, damit habe ich mich
ja, die beworben. Idee war da und dann haben Sie gesagt, ich möchte. Ja. Und jetzt wird auf jeden Fall aber vieles, was Sie hier machen, das ist ja komplett normal, wenn man 7 Monate irgendwo lebt, wird hier was mit reinkommen.
Ja, komplett.
Inklusive dessen, was ich gerade versucht habe.
Der eine Satz, wenn man das Ego im Griff hat, ja.
Wenn man das Ego im Griff hat, dann ist das Leben lang. Ja, geil. Oh, da muss ich dringend dran denken, wann das veröffentlicht wird. Wie ist denn das eigentlich? Werden Sie nach den 7 Monaten fertig sein mit dem Roman?
Ich muss mal gucken, wie groß der wird und wie weit das ausgebreitet wird. Im Moment ist es relativ übersichtlich. Es könnte sein, dass bei dem Arbeiten nochmal eine Nachbrennerstufe zündet, aber das muss ich mal gucken. Ich nehme an, ich werde fertig. Ja.
Was bedeutet das? Das heißt, dass Sie den dann nochmal woanders, nochmal unter anderen Bedingungen lesen?
Nee, es könnte sein, dass ich hier ein Erlebnis habe, eine Begegnung, eine Räumlichkeit sehe, die mir sagt, das ist nochmal gut für 50, 70 Seiten extra. Das kann durchaus sein.
Was haben Sie denn eigentlich die ersten 4 Wochen gemacht? Sind Sie eigentlich wirklich hier durch die Gegend gestreift?
Das mache ich, ja. Und fotografiere, schreibe den Blog und fahre mit dem Zug rum. auch sehr interessant.
Ja. Ja, komme ich an oder komme ich nicht an?
Ja, interessanterweise bis jetzt keine Probleme gehabt.
Jesus, wirklich?
Ja, ja, ja. Ich, toi, 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 kann so bleiben.
Schon wieder ein Einhorn im Podcast. Ja.
Kann so bleiben. Gestern zurückgekommen aus Holstein. Absolut flüssige Fahrt.
Ah, okay.
Super Sache. War richtig gut.
Lustig ist, dürfen Sie die Stadt eigentlich verlassen?
Ja, das darf ich.
Wie geil das wäre. Pass auf, du hast eine geile Butze, kriegst ein bisschen Kohle, du machst uns hier einen Blog und nicht länger als 3 Stunden über die Stadt.
Genau, genau. Wie geil das? Ja, ich habe euch die Fußfessel ja nicht gezeigt.
Gibt es eigentlich so Unterschiede zwischen einzelnen Städten, wie das Stadtschreibertum geartet ist, oder ist das alles irgendwie halbwegs vergleichbar?
Das ist
Wissen Sie das überhaupt? Hm? Wissen Sie das überhaupt?
Das weiß ich konkret nicht, weil das letzte Stipendium, das ich hatte in der Hinsicht, war Edenkoben 2004. Und das war nicht keine Stadtschreibergeschichte, sondern Vor-Ort-Stipendium in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Okay. Aber was man so hört, es ist mehr oder weniger vergleichbar. Nun haben einige Leute dann so besondere Locations, wie dann so ein Kloster und sowas. Aber das hier ist ja sehr gut ausgesucht für diese Stadt. Ja. Und,
das Ding ist geil.
Ja.
Wie lustig das ist, wenn sie irgendwann mal in so ein Gespräch verwickelt werden, ja, die alten Stalin-Bauten, bla bla, und dann erzählt einer Hanebüchen einen Unsinn und sie können, ich habe da drin gewohnt. Ja. Es ist noch schlimmer. Die Fahrschüler, geil, ja, sie sind mit dem Fahrstuhl hier stecken geblieben, wie lustig
ich das ist. Ich bin hier stecken geblieben einmal, das war ein interessantes Gefühl. Ich dachte, jetzt bleibe ich die Nacht hier drin, aber er fuhr dann sofort weiter und seitdem, wie gesagt, öfter Fitnessprogramm. Ja.
Wie sagt man das eigentlich der Familie? Ich bin jetzt 7 Monate weg.
Ja, meine Partnerin hat mich da unterstützt und hat gesagt, mach das.
Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin 7 Monate weg, super, mach mal.
Nee, das geht deswegen, ich möchte das sachlich erläutern, weil wir zu Beginn der Beziehung jahrelang gependelt sind.
Ach so,
das heißt, okay. wir haben das noch im Blut.
Okay, ja. Wisst ihr, ja, wie das ist. Ja. Und wahrscheinlich wird es ja auch mal Besuch geben oder sowas.
Ja, war schon zweimal hier. Ja.
Aber hier, nicht nach 22 Uhr, das macht er heute.
Schon klar,
Nicht über die Stadtgrenzen und nicht nach schon 22 klar. Uhr. Weißt du, das ist so lustig. Warum komme ich denn?
Bevollmächtigte,
ja, wie komme ich eigentlich darauf? Man merkt ein bisschen, dass ich fast 18 Jahre DDR sozialisiert bin. Ja. Verrückt. Gibt's dann schon einen Verlag, der von dem Buch weiß und so frisch ist und sowas?
Nee. Also das muss man mal gucken, was letztendlich das Ergebnis sein wird. Ich würde jetzt meinen Verlag, wo die letzten 2 Sachen entstanden sind, würde ich für geeignet halten, weil es wird sicher keine Riesenschwarte werden. Ja, aber so ein, ich würde mal sagen, ein Roman wie zum Beispiel das letzte, was ich gemacht habe, Rom. Ja, so in der Richtung
wird das werden. Es gibt sicherlich Menschen von meinem Metier, die jetzt gesagt haben, ach Rom, ja, Seite 3 war meine Lieblingsseite. Ich habe Rom leider nicht.
Ja, schon klar.
Aber ich habe jetzt gerade schon versucht zu übersetzen, so Badewannenlektüre, wo man so 4 Wannenbäder und dann hat man es weg. Und dann abends noch
mit ins Bett genommen.
Was?
Eine Zugfahrt von Berlin nach Dresden.
Mega.
Ja.
Also wenn es alles gut läuft.
Ja, wenn alles gut läuft. Ja.
Was haben Sie
ohne Zwischenübernacht.
Was haben Sie schon für Menschen getroffen in der Stadt?
Akkordeonspieler, die immer wieder Bella Ciao spielen.
Sie waren auf der Brücke, auf der Sternbrücke.
Es ist.
Oder?
Ja, klar. Die sitzen da rum, City Carré rum.
Und ach so, das, da die. Ach die. Das, ach die das, Akkordeonspieler. Ja. Ich habe jetzt an einen speziellen gedacht, der wirklich manchmal auf der Sternbrücke sitzt und da mit Leuten außerordentlich gute Musik macht.
Irgendwie. Okay, also, okay.
Nee, Sie meinen, ja, das sind ja die Menschen, die, ist das eigentlich eine Industrie?
Ja. Kommt mir so vor und sie spielen noch immer dasselbe Potpourri. Das ist und Bella Ciao ist immer dabei. Bella Ciao ist.
Es sind halt so die Straßenmusiker, die natürlich einen mitleidserregenden Eindruck mitunter machen und man
müssen sehen, wo sie bleiben. Also spielen sie das, was von ihnen erwartet wird. Ist doch klar.
Ja.
So wie ich.
Ja. Der schreibende Akkordeonspieler als Stadtschreiber in Magdeburg. Ja, okay, die Akkordeonspieler haben Sie mitbekommen, aber das sind ja Menschen jetzt nicht ursprünglich Magdeburgerinnen.
Nee, so. Aber zum Beispiel auch einen technischen Leiter von den Gruse- und Gewächshäusern, wo ich war. Ja. Ich habe die besucht.
Wie fanden Sie die?
Super.
Oder?
Finde ich super.
Es ist lustig, dass ihre Fenster so ein bisschen aussehen, wie das
ja, sich gleich zu Hause. Ja, und auch der Wärmeeffekt ist relativ ähnlich, relativ vergleichbar. Aber die haben den Vorteil, dass da, wenn zu viel Sonneneinstrahlung.
Dann machen die zu
automatisch. Und ich habe ihm einfach gedankt dafür, dass er das am Laufen hält. Zuerst hat er gelacht. Und dann habe ich auch aber nochmal gesagt nach dem kurzen Gespräch, weil ich das so finde. Weil, da war es immer wieder bei dem Thema vorhin, ne? Berufe, die normalerweise nicht so arg im Rampenlicht stehen und nicht in der Yellow Press. Ja, dieser Mensch sorgt dafür, dass diese Einrichtung funktioniert. Ja. Und das finde ich sehr bemerkenswert und auch bedankenswert. Ja. Oder die Museumsleute, die am Eingang hier sitzen, wo ich war.
Im Kulturhistorischen Museum.
Im Kulturhistorischen und Naturhistorischen war ich. Ich war auch im Ottonianum,
ja.
Ich krieg das immer.
Mega Ottonianum.
Nee.
Ottonianum
war ich auch.
Das dann lese man automatisch. Die machen wirklich einen Spitzenjob. Also das ist wirklich irre.
Das ist alles, das nimmt man so mit. Ja? Oder ja. Die Leute, wenn ich hier nachts um zwei, ist sehr interessant, wenn ich dann mit dem Schreiben fertig bin, guck runter auf die Straße. In letzter Zeit waren so Teams unterwegs zum Schweißen von irgendwas in der Straße. Das sieht man, wenn man nachts läuft, und das sieht man auch, diese Funken und wenn man um die Beleuchtung und die das Blau, oder das ist kein Blaulicht, so orangenes Drehlicht, das sieht man dann, ja, der steht da jetzt nachts um zwei in so einem Nähe Abwasserkanal und schweißt das, dass das wieder funktioniert.
Mhm. Ne? Finden Sie eigentlich, dass es, was würden Sie sagen, ist das hier eine Kleinstadt, ist es eine Großstadt? Haben Sie ein Landeshauptstadtgefühl?
Interessante Frage. Also es ist mal nicht so wie Stuttgart, was eigentlich ein auf Großstadtgröße aufgeblasenes Dorf ist. Das ist es mal nicht. Es hat so viel Geschichte, dass dieses Gefühl sogar teilweise, also ich habe mal über Weltstädte gesagt, das sind die mit den tiefsten Kellern, mit den tiefsten Geschichtskellern, die größten Säcke an Ereignissen, die im Keller hängen und schwer. Ne? Sowas stellt sich teilweise ein. Dann ist es aber auch so, dass man relativ schnell diesen Bereich verlässt. Siehe, ne, südlich der Thiemstraße. Mhm. Ja. Und das ist ein eigenartiges Gemisch. Ist natürlich nicht Berlin, es ist natürlich nicht Hamburg. Aber es hat eine bedeutende Rolle gespielt in der Geschichte. Und das ist, was mich wirklich auch verwirrt hier an der Stadt, groß und klein. Groß und klein. Ja. Ich habe noch nie in so einem großen Haus gewohnt wie hier. Ich habe noch nie, das ist ein Gebäudekomplex, der ist zwischen zwei Straßenbahnstationen. So groß ist dieser Gebäudekomplex. Ja. Ja. Und dann hat man aber natürlich auch dieses kleine Dörfliche, ja, da wenn man aus Buckau rausgeht, ne? Ostfriedhof. Ne? Ich war beim Ostfriedhof, bin da gesessen und der Fußballclub Magdeburg hatte gerade ein Spiel gewonnen.
Der erste FC Magdeburg.
Der erste FC Magdeburg. Und das ist
Magdeburg.
Wir üben das. Und das ist ja ganz in der Nähe. Ja. Und die Fans gingen über den Friedhof zu ihren Autos, benutzten auch fleißig die Toiletteneinrichtungen da am Friedhof. Und im Stadion wollten die Ultras, glaube ich, noch ein bisschen Remi-Demi machen und dann so Böller und sowas. Und dann saß ich auf diesem dörflich wirkenden Friedhof und die Großstadt kam mit den Fußballfans. Mhm. Und das sind Sachen hier, die sieht man relativ häufig. Auch das Thema Lücke und Unfertigsein in Magdeburg ist ein Thema. Überall wird gebaut, überall sieht man diese Erdhaufen. Ne? Und dann auch ein Unterschied, glaube ich, zum Westen. Jedenfalls hier Richtung Uni war was, so Zäune, und da hängen im Westen oft so Zirkus Krone kommt und
Werbeplakate.
So, Werbeplakate. Das einzige Plakat, was da hing, war vom Kampfmittelräumdienst von der Firma. Ja. Und da dachte ich, okay, deutsche Geschichte in einem Plakat.
Ja. Ein Mensch, der gleichzeitig Journalist, aber auch Autor bzw. Schriftsteller ist, halt quasi immer den Blick hat, der sofort verknüpft ist mit den Schubladen, die man im Kopf hat, wo man sagt, das könnte ich vielleicht dafür benutzen, das kann ich dafür benutzen. Außerdem sehen sie, sind super aufmerksam unterwegs auch.
Ja.
Ist irre, wie sie uns unsere Stadt erklären. Also ja. Das ist ein guter Podcast. Ich bin da total dankbar für, weil wir haben nämlich das Phänomen auch in über 3 Jahren und über 100 Folgen haben wir das Phänomen beobachtet, dass immer Menschen, die zugezogen sind oder von außen gekommen sind, uns Dinge über die Stadt erzählen, die wir eigentlich cool finden müssten oder schön finden,
ja,
nur spannend finden müssen, die Magdeburgerin oder Magdeburger eigentlich gar nicht so sieht.
Das ist ja typisch. Deswegen, das macht Sinn an dem Stadtschreibertum.
Ja.
Wenn das hat der Norbert Pohlmann, der das ja damals wohl mit vom Forum Gestaltung hier mit initiiert hat, auch, glaube ich, zu Recht darauf bestanden. Nee, wir nehmen jetzt nicht Magdeburgerinnen,
ja,
sondern Leute, die von außen kommen. Und bei mir ist halt nochmal krasser in dem Sinn, ich bin halt aus dem Westen. Ja, und so aus dem tiefen Westen, wie es westlicher eigentlich nicht geht. Ja,
ja, mit der Formulierung, ich war noch nie länger in Ostdeutschland, das ist schon verrückt.
Ja.
Völlig abgefahren. Was ist denn so, wie sind die Reaktionen oder Nachfragen von Ihrem familiären oder Freundesumfeld so?
Ja. Also die
oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, wie sie weiterreden nach der ersten Reaktion, die keiner gesehen hat und nur ich, die man nicht hören konnte.
Nein, ich habe an eine bestimmte gedacht. Okay. Ich habe an eine bestimmte gedacht, die ich aber nicht ausbreiten möchte. Es ist eher ein Interesse. Wo bist denn da? Was machst denn da? Magdeburg kenne ich nicht, war ich noch nie. Erzähl mal. Dann komm Besuch. Ja, auch Ende des Monats wieder, ein Freund aus Hamburg und mit meinem Bruder hier unterwegs, wir sind nach Quedlinburg gefahren, auch sehr spannend.
Unfassbar schöne Stadt.
Unfassbar schöne Stadt, mit ihren eigenen Problemen. Zwischendrin dieses gigantische Industrieding bei Halberstadt, ne? DP World oder wie immer es heißt, wir mussten nachgucken, was das ist.
Ein Logistikding, glaube ich, ganz
ehrlich. Ist Logistik. Für eine große Automobilfirma weltweit mit Eigentümerschaft aus Dubai. Das finde ich alles auch ziemlich interessant. Ne? Die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsflächen waren in der DDR aufgrund der LPG-Struktur viel größer als im Westen. Mhm. Das heißt, da haben wir auch wieder im kleinen Land viel größere Agrarflächen. Mhm. Und das sieht man bis heute, wenn man über Land
fährt. Mitunter, ja.
Ja. Und das sind solche Sachen, groß und klein, alt und neu, super modern, völlig verratzt. Das macht das Spannende hier aus. Und ich glaube auch, die Leute, die hierher kommen, um mich zu besuchen, die werden was davon mitkriegen.
Es ist so witzig, wenn ich jetzt über Ihren Kopf so drüber weggucke, durch dieses große Fenster sehe ich also den Neubau, den Luisenturm.
Ja.
Und dann noch so ein anderes Gebäude und dann direkt dazwischen ist der Kali-Abraumberg vom Salzbergwerk.
Ja, ja, und da hinten ist auch so ein Berg, wo jetzt Solarmodule
drauf. Das war früher auch Abraum, aber mit angeblich, weil das geht ja dann rein in den nach Biederitz und so und dort hinten, da waren russische Armee Einrichtungen etc. und man sagte, dass darauf irgendwie so angeblich so Abhöreinrichtungen und sonst irgendwie was installiert war auf diesem Berg.
Ja.
Ob das jetzt Urban Legend ist oder nicht, weiß ich auch nicht so genau.
Ja.
Wahnsinn! Sie haben gerade so viel gesagt, alt, jung, groß, klein etc. abgeranzt und schön und neu und so weiter. Wären Sie in der Lage, spontan ein Wort dafür zu finden?
Widersprüchlich.
Ah, okay.
Widersprüchlich.
Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, wenn ihr irgendwann mal wieder morgens vorm Spiegel steht oder vielleicht gerade jetzt ganz kurz beim Auto, weil die Ampel rot ist, oder in Magdeburg steht man ja im Auto auch, wenn die Ampel nicht rot ist, weil ach, es ist ein Kreuz, dann wisst ihr, warum wir uns manchmal so fühlen, wie wir uns fühlen. Warum man es nicht fassen kann, warum es manchmal kribbelt auf der Haut, warum man manchmal grandios wütend und dann wieder wahnsinnig euphorisch ist. Wir sind widersprüchlich und wer muss es uns erzählen? Der Stadtschreiber, der aktuelle zumindest, Markus Hammerschmidt. Wahnsinn. Gibt es eigentlich sowas wie eine Leistungskontrolle oder einen Rechenschaftsbericht oder ist das, was Sie machen, der Blog, ist das das? Gibt es irgendjemand, kommt Frau Simone Boches irgendwann an, klopft die an und sagt, pass auf Markus, die Wohnung wollte ich eigentlich haben und jetzt zeige ich dich mal würdig.
Ich bin vorbereitet für alle Eventualitäten.
Ach so, nein, ich dachte, das ist organisiert. Ich dachte, sowas ist
nein, also das wurde, das wurde also es wurde gesagt, wir würden uns wünschen, wenn. Aber es ist jetzt nicht so, wenn du nicht 200.000 Zeichen ablieferst, dann hast du den Vertrag nicht erfüllt. So ist das nicht. Ja, es ist ein starker Wunsch, selbstverständlich der Stadt, eine Investition mit einem Produkt korrelieren zu können. Das sage ich mal so. Aber es ist nicht so, dass man sagt, mein lieber Markus, das, da haben wir aber mit der Zeichenzahl pro Tag noch was nachzubessern hier. Das ist ja Minderleistung.
Wer soll das kontrollieren? Ja. Also eigentlich, je mehr ich hier sitze, also erst habe ich gar keinen Bock aufzuhören zu sprechen mit Ihnen und zweitens, wie ist denn so der Tagesablauf? Ich hätte voll Bock drauf, das jetzt auch zu machen. Wenn Sie mal einen Monat Urlaub brauchen, ich übernehme das mal. Nee, weil wie machen Sie denn das? Also,
ja, also bei mir ist so hier konkret tagsüber dieses erwähnte Rumlaufen, Fotografieren, Angucken.
Also dann, haben Sie dann eine feste Zeit pro Tag eingeplant?
Nee, mache ich nicht. Ich bin nicht der Thomas Mann-Schreiber, der morgens um 8 hinsitzt, 4 Stunden, dann Mittagessen und nochmal 4 Stunden. Nee, mache ich nicht. Und ich arbeite hauptsächlich nachts.
Bei ihm hat es zumindest für den Literaturnobelpreis gereicht, oder?
Das war okay. Ich möchte aber mal behaupten, dass sein Leben ziemlich nervig war.
Echt, sag
ich
mal so. Mit dem Haus auf Hiddensee und so?
Ja, sicher. Aber wenn man da so hört, wie er so in der Welt gesteckt ist, ne? Ja. Wo er mal irgendwie seine Frau wollte von ihm, dass er mal Sahne in der Küche holt und hat sie nicht gefunden und so und so. Dann denkt man, weiß nicht so richtig. Ja gut, ja. Aber nix gegen den großen Thomas Mann.
Finde ich aber geil. Markus Hammerschmidt. Nee, warte. Nix gegen Thomas Mann. Zitat. Markus Hammerschmidt, auch Schriftsteller.
Ja, sicher.
Das ist ein T-Shirt wert, Mann. Wir sind beide ganz kurz vor der Million-Seller-Idee.
Nix gegen Thomas
Mann. Nix gegen Thomas Mann. Wie geil ist das?
Ja.
Zurück zum Tagesablauf.
Ja. Aufstehen, frühstücken, rumlaufen, gucken, fotografieren. Abends schreiben, manchmal mittags, nee, jetzt sollte aber noch ein Blogbeitrag sein, weil es ist tatsächlich so, ich wollte zweimal die Woche was machen für den Blog und es drängt sich mehr auf. Und dann möchte ich das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und deswegen ist es ein bisschen stärker getaktet.
Für alle, die zuhören und sagen, wo muss ich jetzt klicken?
Magdeblog Hammerschmidt, Google eingeben, wird schwer zu verfehlen sein.
Magdeblog Hammerschmidt, mega.
Also Hammerschmidt, Doppel-M, Doppel-T.
Doppel-M, Doppel-T. Auch Wahnsinn. Ich bin dankbar für die Offenheit und bin gespannt, was da noch so alles bei rauskommt. Was noch wichtig ist, das ausdrücklich, das stand an mehreren Stellen, dass Sie so Schullesungen auch machen wollen?
Ja, so? Also es sind das wurde wirklich vereinbart, 2. Und das werde ich absprechen mit dem Literaturhaus übernächste Woche habe ich.
Frau Teger, perfekte Frau da, die Chefin vom Literaturhaus.
Genau.
War auch schon mal hier im Magde-Podcast. Ja. Gute Arbeit auch. Leider relativ, also könnten noch mehr Leute ins Literaturhaus gehen. Vielleicht machen wir mal eine Sause im Literaturhaus. Als Frau Teger da war, haben wir, glaube ich, im Podcast verabredet, weil ich das Wort Wasserglaslesung so geil fand. Aha. Und dann hat sie gesagt, lass doch mal eine Wasserglaslesung. Vielleicht sind wir beide die eine Wasserglaslesung dort machen. Ich lese ihren Blog vor und sie sagen hinterher,
okay,
wie es war.
Okay.
Also auch das, wenn jetzt allerdings zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer engagierter Dings,
yeah,
das gehört hat oder irgendwer aus dem Germanistenkurs Kontakt zu ihnen aufzunehmen oder irgendwie spricht oder wer auch immer. Yeah. Ich kann mir vorstellen, der Blick, also dieses Gespräch jetzt und das noch mit den Nachfragen, die jeder Mensch natürlich aus seinem eigenen Erfahren und Erleben hat, das könnte schon was Spannendes sein.
Ja, gerne.
Und der
also bei Schullesungen ist immer so, ne? Erwachsene sind eingenordet, die machen Kulturgottesdienst. Da geht man hin, da wird auch nicht so viel gelacht, dann wird nicht und so weiter und so weiter. Schüler, Schülerinnen, da kriegt man die Wundertüte. Und ich habe schon desaströse gehabt und absolut fantastische. Übrigens auch welche in Berufsschulen. Die interessantesten Lesungen, die ich hatte, waren in schwäbischen Berufsschulen. Ist so.
Ja. Irre. Also ich bin traditionell seit vielen, vielen Jahren auch am Vorlesetag immer unterwegs, in Schulen, wo auch immer, meistens so dritte, vierte Klassen. Und in diesem Jahr war ich und hatte ein Buch mit, was ich meiner Tochter sehr gerne vorlese. Mhm. Und da waren am Ende dann aber unfassbar viele Schimpfwörter und sowas da drin. Das war so ein Autor, der richtig am Zeiger gedreht hat. Und während ich so las und das mit Inbrunst vorlesen habe, habe ich gedacht, vielleicht sind ja andere Kinder das nicht so gewöhnt. Ja. So weiter. Und war so ein bisschen verunsichert und so weiter. Hab mich dann aber durchgekämpft, hab gesagt, ach, ich mach einfach Vollgas, wenn sich Eltern beschweren oder Kinder oder sowas. Ja. Ich kann auch nichts machen. Und wie es so ist, raus, vergessen, nächster Termin, nochmal nächster Termin. 3 Tage später treffe ich eine bekannte Person, die sagt, sag mal, was du? Also meine Kinder haben gesagt, dass du so gelangweilt warst. Und was man sich manchmal für einen Kopf macht.
Ja, klar.
Und so, ja.
Ja, klar. Also ich bin aber einmal auf einen Text angesprochen worden, wo auch die Schimpfwortfrequenz ein bisschen höher ist, aber von Schülern. Und dann haben die in der Lesung gefragt, ja, wieso ist das so viel da? Und meine Rückfrage war, wie redet ihr denn auf dem Pausenhof miteinander?
Und dann haben die gesagt, die Alter, sei mal nicht so cringe.
Ja, ja, ja.
Ich küsse dein Herz, Markus. Okay, ich weiß ja nicht, ob da ein besserer Abschluss als das gibt's doch jetzt gerade gar nicht. Wahnsinnig interessante Perspektiven, vielen Dank dafür.
Mhm, gerne.
Alles Glück der Welt. Mhm. Wenn der Roman Erfolg wird, liegt es natürlich an dem Satz, den wir da reingesnickt haben.
Selbstverständlich.
Ist klar. Übrigens auch Respekt mit den Milliarden aus der ersten Tech-Karriere, ja, sowas Schönes zu machen, wie es auch spannend.
Man braucht was im Rückraum.
Dass die Menschen unbedingt auch auf diesen Blog gehen sollten, da wünsche ich ihnen auch viel Glück und ich hoffe, dass wir uns vielleicht hier und da im Kulturleben nochmal begegnen hier in der Stadt. Sind ja noch 6 Monate hier. Bestes. Und immer dran denken, Magdeburg, und dann kann nichts passieren.
Ja.
Markus Hammerschmidt, was für eine schöne Begegnung, vielen Dank.
Gerne, danke.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.